Ja, im Kinderevangelium haben wir vorher schon von wunderbaren Sternen gehört. Es gibt helle und dunkle Sterne, große und kleine Sterne. Und ein ganz heller Stern kommt ja auch in der Weihnachtsgeschichte vor. Gestern war Epiphanias und passend dazu wollen wir uns heute die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland anschauen, die dem Stern von Bethlehem gefolgt sind. Die Geschichte steht in Matthäus 2, 1 bis 12. Ich lese es uns einmal vor. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes, und er erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Und als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Eine wunderbare und bemerkenswerte Geschichte. Eine Geschichte, um die sich ganz viele Legenden ranken. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass dieser Bericht nur im Matthäusevangelium steht und bei den anderen Evangelisten überhaupt nicht erwähnt wird. Ja, viele Legenden. Wir kennen die Geschichte sicherlich auch aus dem Krippenspiel. Und da ist es ja gang und gäbe, dass es drei Weise sind. Das steht hier im Text überhaupt nicht geschrieben. Es steht einfach nur Weise. Die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar sind auch später dazugekommen. Noch ein großer Irrtum oder zumindest Legende ist es, wenn es heißt, es waren Könige. So singen wir ja auch in dem Lied »Wisst ihr noch, wie es geschehen?« Da heißt es: Könige aus Morgenlanden kamen reich und hoch geritten. Dass es Könige waren, steht hier im Text auch gar nicht drin. Man kommt vielleicht drauf, weil die Geschenke, die sie bringen, königlich sind. Ja, dass es drei waren, weiß man auch nicht. Darauf ist man vielleicht auch gekommen, wegen den drei Geschenken, die hier erwähnt werden. Der Text beginnt mit einer Zeitangabe. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes. König Herodes, was war das für ein Mann? Man weiß über ihn einiges aus der allgemeinen Geschichtsschreibung. Herodes der Große war Herrscher von Roms Gnaden. Er war ein grausamer Mann. Er soll 10-mal verheiratet gewesen sein und hatte wohl unzählige Kinder mit seinen vielen Frauen. Er hatte unglaubliche Angst vor davor, dass ihm jemand seinen Thron streitig machen würde. Und deswegen hat er viele Menschen beseitigen lassen, auch eigene Frauen und Kinder, von denen er befürchtet hat, sie würden ihm ja nach dem Thron trachten. Er galt offiziell als Jude, weil er aus dem Volk der Edomiter stammte, ein Gebiet, das in der Hasmonäerzeit erobert wurde. Er wurde aber von den Juden nie als richtiger Jude anerkannt. Ich sagte schon, er war sehr grausam. 5 Tage vor seinem eigenen Tod hat er seinen ältesten Sohn hinrichten lassen, aus Angst, der wolle ihm den Thron wegnehmen. Und es wird berichtet, dass er, als er sterbenskrank war, befohlen haben soll, dass aus allen führenden Familien in Judäa je ein Vertreter eingeladen werden sollte. Und wenn er sterben würde, dann sollten die alle umgebracht werden. Damit wollte er erreichen, dass, wenn er stirbt, auch ganz sicher in ganz Jerusalem getrauert wird. Was für ein grausamer Mensch. Wenn man das so liest, da kann man sich schon vorstellen oder ein bisschen erahnen, auch die Geschichte, die dann später kommt, dass er nicht davor zurückschreckt, in Bethlehem alle Kinder umbringen zu lassen. Ja, Herodes der Große, von seiner Lebenszeit weiß man ganz sicher, wann er gestorben ist, aus der allgemeinen Geschichtsschreibung, nämlich er lebte bis 4 vor Christus. Es mag erstmal ein bisschen verwundern, man denkt, 4 vor Christus ist er gestorben, aber hier die Geschichte, wo Jesus geboren ist, da war er doch an der Macht. Wie funktioniert das? Hat damit zu tun, dass Jesus nicht im Jahr 0 geboren ist. Man hat erst viele Jahrhunderte später begonnen, die Zeit in vor Christus und in nach Christus einzuteilen. Erst im 8., 9. Jahrhundert hat sich das durchgesetzt. Und da konnte man dann später nicht mehr ganz exakt zurückrechnen. Also man nimmt heute an, dass Jesus zwischen 7 und 4 vor Christus geboren wurde. Ja, das passt dann genau zu der Angabe, dass Herodes der Große bis 4 vor Christus gelebt hat. Nun haben wir ein bisschen ein Bild von diesem Herrscher dieser Zeit, Herodes. Zudem kamen die Weisen, so steht es hier. Ja, wer waren die Weisen? Wer sind heute weise Menschen? Man würde vielleicht sagen, Menschen, die sehr schlau, intelligent sind, die gebildet sind oder die eine besondere Gabe haben, vielleicht den richtigen Zeitpunkt zu wählen, die den Lauf der Zeit und der Geschichte gut beurteilen können. Weise. Damals waren mit Weisen gemeint wahrscheinlich Sterndeuter. Menschen, die sich mit Sternbildern sehr gut auskannten. Vielleicht würde man heute sagen Astronomen oder Astrologen. Sehr gebildete Leute auf jeden Fall. Also waren die wohl so eine Art, ja, vielleicht kann man sagen, Professoren. Sie haben den Lauf der Sterne beobachtet und haben daraus Rückschlüsse auf ihr eigenes Leben oder so den allgemeinen Lauf der Geschichte gezogen. Das sehen wir ja aus christlicher Sicht heute ziemlich skeptisch. Wenn jemand die Sterne beobachtet und dann sagt, davon kann ich dies und jenes ableiten, dann muss man doch sagen, das ist doch Aberglaube. Ist natürlich heute auch noch weit verbreitet. Viele Menschen, die ihr Horoskop lesen und sich verlassen auf das, was da drin steht. Nun kann man sicherlich nicht einfach sagen, dass die Weisen in ihrem Horoskop gelesen hätten, sie sollten sich mal nach Jerusalem begeben. Das bestimmt nicht. Sondern es waren wirklich gebildete Leute, die sich nicht einfach auf irgendetwas verlassen. Und es war so eine merkwürdige Mischung zwischen Wissenschaft und Aberglaube, das, was hier bei ihnen zusammengekommen ist. Also ich finde das sehr erstaunlich. Überhaupt, dass Gott sich die Mühe macht, diese Menschen, die so weit weg leben, also sie kommen wahrscheinlich aus Babylon, was über 1000 Kilometer entfernt ist, dass Gott sich die Mühe macht, diese Menschen zu erreichen. Gab es nicht in Israel, in Judäa, im direkten Umfeld genügend Menschen, denen er mit dem Stern und auf andere Weise genau das zeigen konnte, was er hier den Weisen gezeigt hat? Aber man sieht, für Gott ist niemand zu weit weg. Und na klar, für uns ist das merkwürdig, dass Gott hier so eine komische Mischung aus Aberglaube und Wissenschaft gebraucht, um diese Menschen zu erreichen. Ich meine, sein Engel war doch in dieser Zeit sowieso gerade im Dauereinsatz. Der war bei der Maria und hat die Geburt angekündigt und hat gesagt, dein Sohn wird ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und dann war der Engel doch auch im Einsatz und kam zu den Hirten und hat ihnen die frohe Botschaft verkündet und sie zum Stall von Bethlehem geschickt. hätte Gott doch auch den Engel gleich noch zu den Weisen schicken können. Der hätte ihnen unmissverständlich diese Botschaft übermitteln können, auf nach Jerusalem mit euch oder lieber gleich direkt nach Bethlehem, kommt, seht, der König der Juden ist geboren. Stattdessen so ein merkwürdiger Weg über diesen Stern. Ich finde, das zeigt, dass Gott ganz eigene Wege geht, um Menschen zu erreichen und Menschen eben auch dort abholt, wo sie gerade sind. Also jetzt zum einen vom Ort her, aber auch von ihrem Glauben her und von dem, was sie beschäftigt, von dem, womit sie sich beschäftigen. Wenn wir heute so überlegen, wie kommt ein Mensch zum Glauben? Dann haben wir sicherlich auch ganz besondere Vorstellungen, wo wir sagen, so und so wird das wohl funktionieren. Also zum Beispiel, man sagt, jemand ist als Kind im christlichen Glauben erzogen worden, in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Dann würde man doch sagen, ja, das macht Sinn, dass jemand dadurch zum Glauben kommt. Oder noch eine Möglichkeit, jemand war bei einer Evangelisation und hat dort die Botschaft von Jesus gehört und es hat ihn mitten im Herz getroffen und hat sich bekehrt, ist zum Glauben gekommen. Oder aber jemand hat in seinem Leben etwas Einschneidendes erlebt, was ganz Markantes, und es hat ihn zum Nachdenken, zum Umdenken gebracht und hat nach Gott gefragt und Gott gesucht und Gott gefunden. Aber ja, dass jemand durch einen Stern, der am Himmel erscheint, zum Glauben kommt, das ist schon ganz ungewöhnlich. Aber so geht Gott auch ungewöhnliche Wege, um Menschen zu erreichen. Auch Menschen, die wir vielleicht als unerreichbar abgestempelt haben oder als hoffnungslose Fälle. Ja, wenn wir uns nun überlegen, was haben denn die dort am Himmel gesehen, was sie so sehr in Aufruhr versetzt hat, dass sie losgezogen sind und nach Babylon gekommen sind, von Babylon bis nach Jerusalem gekommen sind. Man könnte sich's ja ganz einfach machen und sagen, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Also Gott, der Herr, der Schöpfer aller Dinge, der kann doch alle Dinge verändern, alle Dinge hat er geschaffen, hat doch alle Sterne geschaffen. Bei der Schöpfung könnte er doch auch ohne weiteres einen weiteren großen Stern schaffen. So wie wir ihn aus der Weihnachtsgeschichte kennen, einen großen, hellen, leuchtenden Stern mit einem Schweif hinten dran und den einfach an den Himmel setzen. Könnte Gott machen, aber die Weisen haben ja doch sich etwas dabei gedacht und gerade gesehen, dass es etwas Besonderes ist, was sie dort am Himmel sehen. Also es war nicht irgendein Stern, auf den sie sich keinen Reim machen konnten, sondern es war etwas ganz Besonderes. Also ein Stern, den sie vielleicht schon mal gesehen haben, vielleicht in einer anderen Konstellation schon mal gesehen haben. Nun gibt es die verschiedensten Theorien, was das gewesen sein könnte. Ich will die jetzt nicht alle äußern, sondern mal die eine Theorie, die wohl am überzeugendsten ist. Und zwar hat da Johannes Kepler im Jahr 1603, 1604 auch Besonderheiten am Sternhimmel beobachtet, nämlich bei den Planeten Saturn und Jupiter. Er hat beobachtet, dass sich die beiden immer näher kamen und schließlich so nahe waren, dass sie wie ein heller Stern erschienen. Und er hat herausgefunden, dass diese Konstellation, Konjunktion nennt man das, dass das ungefähr alle 400 beziehungsweise alle 800 Jahre passiert. Und ja, ich habe gerade gesagt, 1603, da konnte man ja sagen, zweimal 800 Jahre zurück ist doch ungefähr die Zeit, in der Jesus geboren wurde. Und so hat schon Kepler die Vermutung geäußert, das könnte genau diese Konstellation gewesen sein, die auch die Weisen aus dem Morgenland gesehen haben. Denn der Jupiter galt damals als der Königsstern und der Saturn als der Stern der Juden. Natürlich hatte Kepler damals noch nicht die Berechnungen, das Wissen wie wir heute, aber er hat da schon geschlussfolgert, das könnte bei den Weisen so gewesen sein, dass sie gesagt haben, okay, der Stern, der Königsstern und der Stern der Juden kommen zusammen, also ein neuer König der Juden ist aufgetaucht, so wie dieser Stern am Himmel. Zu Keplers Zeiten hat man diese These als ja abstrus abgetan. Erst im Jahr 1925 hat man bei Ausgrabungen am Euphrat in Babylon Tonscherben gefunden, die tatsächlich auf eine Art Planetarium dort schließen ließen. Wo man tatsächlich Tonscherben gefunden hat, auf denen so Sternenkonstellationen so ähnlich wie hier dargestellt waren. Also sieht man, es ist wohl wahrscheinlich genauso gewesen, wie Kepler das auch beobachtet hat. Heute kann man das ja, es ist erstaunlich, bis auf den Tag oder Stunde und Sekunde genau berechnen, wie das alles sich zugetragen hat. Da weiß man heute, dass das Ganze nämlich im Jahr 7 vor Christus war. Macht auch Sinn, dass die Weisen sich in diesem Jahr 7 vor Christus auf den Weg gemacht haben. Ein Italiener hat in den 1960er Jahren das Ganze noch weiter untersucht und er hat festgestellt, das Zusammenkommen von Saturn und Jupiter muss im Sternbild Fische gewesen sein. Das Sternbild Fische stand damals für Palästina. Also konnten die Weisen wahrscheinlich schlussfolgern, der König der Juden ist geboren in Palästina. Und ja, man konnte damals genau berechnen in den 60er Jahren dann, dass sich am 15. September 7 vor Christus dieser Stern dann zum ersten Mal zu sehen war. Nach seiner Theorie sind die Weisen dann losgezogen und am Abend des 12. November hätten sie Jupiter und Saturn direkt vor Augen gehabt, als sie von Jerusalem südlich nach Bethlehem gezogen sind. Jupiter habe an diesem Abend 15 Mal heller als sonst geleuchtet. Passt perfekt zu der Schilderung hier in der Bibel, dass die Weisen den Stern sahen und hoch erfreut waren. Ja, schlussendlich kann man das nicht beweisen. Aber ich finde das hochinteressant, dass man hier feststellen kann, dass etwas, was lange Zeit einfach nur als eine Legende abgetan wurde, so wie als ob das wirklich tatsächlich so passiert ist mit den Weisen und aus dem Morgenland und mit dem Stern da am Himmel, dass man jetzt feststellen kann, doch, es ist höchstwahrscheinlich ganz genau so gewesen. Ja, zurück zum Text. Da haben die Weisen also diesen Stern am Himmel gesehen. Nun muss man annehmen, dass die wirklich sehr reich gewesen sind. Das sieht man auch anhand der Geschenke, die sie mitbringen. Nun hätte man ja auch denken können, dass sie einfach einen Diener losgeschickt hätten, den sie da nach Jerusalem geschickt hätten, der soll mal untersuchen und feststellen, was sich da zugetragen hat. Aber nein, das, was sie am Himmel gesehen haben, hat sie so sehr in Aufruhr versetzt, dass sie selber losgezogen sind, dass sie wussten, da muss ich mich selber damit vergewissern. Das, was wir von diesem neugeborenen König wissen oder ahnen, wir wollen uns selber davon überzeugen. Und sie kommen mit ihrem Halbwissen, mit ihrem Vorwissen und lernen den Sohn Gottes kennen. Wenn es doch heute auch so ist, dass Menschen kommen, aus welchem Grund oder aus welchem Hintergrund auch immer, und dass sie kommen, um nach Gott zu suchen und zu fragen, und dass sie Jesus, den Sohn Gottes, finden und kennenlernen. Ja, die Weisen, die kommen nicht sofort nach Bethlehem zum Jesuskind in der Krippe, sondern sie haben das Gefühl oder sie meinen, na, wenn ein neugeborener König da ist, den finden wir im Palast bei König Herodes, wo denn sonst? Sie meinten, vielleicht habe er ja mal wieder ein Kind bekommen, den zukünftigen König. Herodes weiß von nichts, als sie dorthin kommen. Aber er schickt sie nicht sofort wieder weg. Hätte er ja auch machen können, durch sie abwimmeln, es gibt keinen neuen König. Nein, er ist sofort hellhörig geworden und ist in heller Aufregung, weil er Schlimmes befürchtet. Ich habe ja vorhin schon geschildert, dass er immer und überall Intrigen wittert und sogar ja eigene Familienmitglieder ans Messer geliefert hat. Und jetzt hört er diese Botschaft, dass da ein neugeborener König da ist, den sogar Weise aus dem Morgenland, die über 1000 Kilometer gereist sind, begrüßen wollen. Und da ist er in heller Aufregung. Man denkt, ja, warum sollte er ein kleines Kind fürchten? Er, der doch ein großer Herrscher ist, der viele in Angst und Schrecken versetzt, warum sollte er ein neugeborenes Kind fürchten? Aus einem ganz bestimmten Grund. Er hat sich mit diesem Kind in Gedanken beschäftigt. Denn wir lesen hier, dass er von seinen Gelehrten erforscht, wo der Christus geboren werden soll. von einem Christus haben die Weisen ihm doch gar nichts erzählt. Aber Herodes hat darüber nachgedacht und kam sicherlich zu dem Schluss, den die suchen, das ist der eine, auf den wir schon so lange warten, auf den die Juden schon so lange warten. Seit Jahrhunderten angekündigt, dass er kommen soll, der Retter für das Volk Israel, der eine, auf den alle warten. Und Herodes, ja, nach außen gibt er sich immer als Jude. Eigentlich, wenn er von Herzen ein gläubiger Jude gewesen wäre, hätte doch diese Botschaft bei ihm für große Freude sorgen müssen. Es ist soweit, das Warten hat ein Ende. Den, auf den wir so lange gewartet und den wir gesucht haben, jetzt endlich ist er da. Ja, wenn es doch heute so wäre, dass Menschen das auch sehen und erfahren, dass der, den sie suchen, das, was sie eigentlich brauchen und in ihrem Leben vielleicht vergebens suchen, dass das in Jesus zu finden ist. Herodes hätte sich freuen können, es ist soweit, Christ, der Retter ist da, aber nichts da. Er hat sich mit diesem Kind zumindest gedanklich schon beschäftigt und er merkt, der stellt meine Herrschaft in Frage. Also er meint, dass es hier um eine weltliche Herrschaft geht. Er sieht dieses Kind, diesen neuen König als eine Bedrohung, einen, den er beseitigen muss. Ja, und das versucht er. Er ruft die Weisen heimlich zu sich und gibt vor, dass er selber hinziehen will, das Christuskind, das Kind in der Krippe anzubeten. Ich will kommen und es anbeten. Insgeheim hat er sich wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht und meinte, das habe ich ganz klug eingefädelt. Ich will kommen und das Kind umbringen. Das war sein Plan. Ist auch erstaunlich, er muss doch gedacht haben, es ist die Erfüllung der alten Prophezeiung von Gottes Vorhersage. Aber ich werde das verhindern. Ist ja Wahnsinn, wenn ein Mensch meint, er könnte Gottes Vorhersagen verhindern. Gottes Plan durchkreuzen. Kein Mensch kann das. Kein Schreckensherrscher wie Herodes und auch heute gilt das. Kein Schreckensherrscher dieser Welt, kein Mensch dieser Welt kann Gottes Plan durchkreuzen. Und so gehen die Weisen hin. Sie verlassen Herodes und seine Sippschaft und sehen wieder den Stern, als sie nach Bethlehem ziehen. Und dann kommen sie nach Bethlehem. Sie finden wohl auf Anhieb die Bleibe von Maria und Josef, wahrscheinlich weil der Stern sie genau dorthin geführt hat. Ja, und jetzt kennen wir das, was sich dazu trägt. Die kommen hin, bringen die Geschenke, Gold, Weihrauch, Myrrhe und so schön wunderbar, wie sie dort an der Krippe stehen, so schön idyllisch und romantisch. So kennen wir das aus dem Krippenspiel oder aus der Kinderbibel oder aus der eigenen Vorstellung. Wenn man sich vorstellt, wie sich das leibhaftig live zugetragen haben muss, das muss für Maria und Josef unglaublich gewesen sein. Die haben so viel Schlimmes jetzt erlebt oder Schwieriges, Herausforderndes. Die waren so lange unterwegs unter beschwerlichen Bedingungen, haben dann eine Bleibe gesucht und keine gefunden. Maria musste ihr Kind schließlich in einem Stall zur Welt bringen, bei den Tieren. Das neugeborene Kind musste sie in eine Futterkrippe legen. Und sie hatte sich das bestimmt auch ganz anders vorgestellt, als der Engel zu ihr gesagt hat, du wirst einen Sohn bekommen, das wird der Sohn des Höchsten sein. Und jetzt war das alles so schwierig und herausfordernd. Und bestimmt waren auch ganz viele Fragezeichen. Wie soll das weitergehen? Wie soll das werden? Was kommt als nächstes? Wohin führt unser Weg? Und dann klopft's mit einmal an der Tür von dem Stall und da kommt nicht der Wirt oder die Hirten nochmal vorbei. Nein, es sind Weise aus Babylon, Könige, ganz edle Männer, die über 1000 Kilometer gereist sind und die kommen und knien vor dem Kind in der Krippe nieder und legen Geschenke ihm hin und beten es an. Was muss das für ein ergreifender Moment gewesen sein? Auch wie so eine letzte Bestätigung Gottes noch für Maria und Josef. Das, was ich angekündigt habe, das ist wirklich wahr geworden. Und die Weisen, sie sehen sicherlich, vielleicht haben sie was ganz anderes erwartet, ein König im Palast. Aber sie sehen das Kind in der Krippe und wissen, ja, der ist es. Das ist der, den wir gesucht haben. Auch wenn er ganz anders ist als das Bild, das ich von ihm hatte. Ja, und wenn das heute so ist doch, wenn Menschen vielleicht auf der Suche nach ganz anderen Dingen sind oder ganz andere Vorstellungen haben, aber wenn sie zu Jesus kommen, dem Kind in der Krippe, und erkennen, das ist der, den ich brauche, das ist der, den ich gesucht habe, diesen Jesus muss ich als meinen Herrn anerkennen. Sie beten das Kind an, schenken Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und es ist erstaunlich, dass so vieles hier in Erfüllung geht. Ja, auch was ich vorhin aus Psalm 72 schon vorgelesen habe. Ich lese nochmal drei Verse. Dort heißt es, vor ihm sollen sich neigen die Söhne der Wüste. Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Sheba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Genau das, was vor Jahrhunderten angekündigt worden ist, ist genau jetzt passiert. Gott steht zu seinen Zusagen. Jeder Einzelne hält er ein, damals wie heute. Und jetzt wendet sich Gott ganz direkt an die Weisen. Nicht wieder durch einen neuen Stern, der ihnen irgendwie den Weg nach Babylon wieder zeigt. Nein, im Traum spricht er zu ihnen und gibt ihnen den Auftrag, auf direktem Weg wieder loszuziehen und nicht zu Herodes zurückzugehen. Für die Weisen auch so eine Bestätigung. Jetzt hat der lebendige Gott zu uns gesprochen. Und ja, dies mit dem Stern, es war nicht nur eine Einbildung, nicht nur ein Hirngespinst, sondern wirklich Gottes Zeichen für uns. Zwei ganz bemerkenswerte Dinge möchte ich zum Schluss nochmal festhalten. Das eine, Gott hat einen Plan. Der Lauf der Sterne steht fest. Ja, wir können heute berechnen, wie der Lauf der Sterne vor 2000 Jahren war. Wir können berechnen, wie das in 3000 Jahren einmal sein wird. Und damit ist auch klar, der Lauf der Sterne stand von Anbeginn der Schöpfung fest. Als Gott jeden einzelnen der 10 hoch 28 Sterne geschaffen hat und jedem einzelnen seinen Lauf gegeben hat, da wusste Gott schon ganz genau, an diesem Tag, zu dieser Zeit, will ich diesen Stern dort an den Himmel setzen. Und so war das von Anfang an sein Plan. Nichts war dem Zufall überlassen. Gott hat den Überblick und sein Plan steht fest. Wie tröstlich ist das für uns heute, auch in unseren turbulenten Zeiten. Es ist nichts dem Zufall überlassen. Gott hat alles in seiner guten Hand. Gott hat einen Plan, den niemand durchkreuzen kann. Und er hat den Überblick über das ganze Weltgeschehen und auch über unser Leben. Sein Plan ist gut und der steht fest. Er hat uns in seiner guten Hand. Und das Zweite, jeder darf kommen. Ja, direkt nach der Geburt Jesu, da kamen die einfachen Leute, die Hirten vom Feld. Und jetzt, ein bisschen später, da kommen die edlen Herren, Weise aus dem Morgenland. Und auch heute ist es so, von nah und fern darf jeder zu Jesus kommen. Und egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht oder aus welchem Hintergrund, ob arm oder reich, berühmt oder unbekannt, vollkommen egal, jeder darf kommen. Und ja, sogar der Herodes hätte kommen dürfen. Herodes, der so viel Dreck am Stecken und so viel Blut an seinen Händen kleben hat, der hätte seine Ankündigung wahrmachen können. Ich will kommen und das Kind anbeten. Ja, das wäre ein Anblick gewesen, wenn dort auch noch der Herodes mit seinem Gefolge kommt und der edle König niederkniet und Jesus anbetet. Ja, Herodes hat eines richtig gemacht. Er hat sich mit Jesus beschäftigt, mit dem Kind in der Krippe. Und er hat gemerkt, ich kann zu diesem Kind nicht neutral sein. Er hat gemerkt, dieses Kind in der Krippe, es stellt die Herrschaftsfrage. Und das macht Jesus auch heute. Er stellt die Herrschaftsfrage. Nein, es geht ihm nicht um weltliche Herrschaft, wie Herodes befürchtet hatte. Er fragt vielmehr, wer herrscht in deinem Leben? Wer regiert in deinem Leben? Wer gibt den Ton an? Wer sich heute mit Jesus beschäftigt, egal zu welchem Anlass, vielleicht zu Weihnachten, wer sich mit Jesus beschäftigt, dem Kind in der Krippe, ja, der kann es ablehnen. Der kann das wegschieben, der kann das abtun als eine schöne Geschichte, eine Gründungslegende von Weihnachten. Oder er kann es so machen wie die Hirten, wie die Weisen. Er darf kommen und das Kind anbeten und ihm die Herrschaft übergeben. Jeder ist eingeladen, egal woher er kommt, egal ob berühmt oder nicht, egal ob wir uns für richtig gute Menschen halten oder wissen, dass wir auch manchen Dreck am Stecken haben. Es spielt keine Rolle. Jesus lädt jeden von uns ein. Und wer kommt, der kann von Herzen einstimmen in das, ja, was wir vorhin gerade gesungen haben. Ich lese uns ein paar Zeilen nochmal vor. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Amen.